NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung geht es heute um die Kälte. Wir haben Winter. Und wenn es in dieser Woche auch wieder etwas wärmer gewesen ist, war es davor tatsächlich ganz schön kalt. Während sich manche Menschen über den Schnee freuten, haben andere ordentlich gebibbert. Das hat auch Alice Scherges festgestellt, als sie sich auf der Straße umgehört hat.
Oh, es war schon ziemlich eisig, muss ich sagen. Aber ich war trotzdem draußen. Ich bin da standhaft geblieben.
Es war einfach total kalt. Das fiel schon auf.
Dieses Gejammer von wegen, es ist eiskalt und ach und jemini, ich finde das dämlich.
In meiner Wohnung war es auch ein bisschen kalt. Die Heizung hat nicht ganz gereicht. Darum bin ich jetzt froh, dass es wärmer ist.
Man kann sich ja im Gesicht nicht so warm einpacken. Und wenn da dann der kalte Wind gegenkommt, das ist dann nicht so toll.
Eigentlich mag ich das sehr, weil ich auch 2 Jahre in Finnland gelebt habe und so mich immer freue, wenn es mal richtigen Winter gibt. Allerdings kam mir das doch so ein Tick zu spät, Ende Februar, Anfang März.
Wir hatten beide Grippe und dann noch kalt draußen. Da muss man dann nicht mehr viel zu sagen.
Doch dazu wollen wir in Logo aber auf jeden Fall mehr sagen. Wie kalt war es in diesem Winter tatsächlich bisher? Und wie wirkt sich das auf uns oder auch auf die Tiere, zum Beispiel Insekten, aus? Wird es im Sommer dafür weniger Mücken geben? Fragen, denen wir in der Sendung nachgehen werden. Bevor wir uns aber mit der Kälte beschäftigen, wollen wir noch einmal einen Blick auf ein anderes Thema werfen. Sie haben richtig gehört. Es geht um Kühe. Nicht nur Menschen, auch Kühe zählen zu den Klimakillern. Wir haben schon oft darüber berichtet. Bei ihrer Verdauung produzieren sie das Treibhausgas Methan. Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung haben Wissenschaftler darum jetzt einen Methandetektor entwickelt. Mit ihm wollen sie messen, welche Kühe wie viel von dem klimaschädlichen Gas genau produzieren. So würden sich in Zukunft auch die Methanemissionen senken lassen, sagen die Wissenschaftler. Wie das genau funktionieren soll, hat Thomas Sambol in Erfahrung gebracht.
Der Agrarwissenschaftler Wolfgang Junge auf Stippvisite im Forschungskuhstall der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Hier im Versuchsbetrieb Karkendamm in der Nähe von Bad Bramstedt stehen rund 190 Milchkühe. Es riecht wie auf einem ganz normalen Bauernhof, ein Duftgemisch aus frischem Heu, Mist und Gülle. Es liegt aber auch noch etwas anderes in der Kuhstallluft. Und das kann man nicht riechen, weil es geruchslos ist. Methan.
Das Methan entsteht ja im Pansen bei der Umsetzung von faserreichen Futterstoffen, sprich wie Grassilagen und Maissilagen. Und dort ist es ein unverzichtbarer Bestandteil und fällt immer an im Rahmen der Vergärung der Futterstoffe im Pansen.
Für die Vergärung und damit auch die Methanproduktion sind Bakterien verantwortlich. Und davon gibt es im Pansen, einem sogenannten Vormagen der Kuh, ganz schön viele, erklärt Hermann Zwalwe. Der gebürtige Ostfriese ist Tierzuchtexperte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Man muss sich das so vorstellen, dass eine Kuh ungefähr 150 Liter Panseninhalt hat und davon sind 10-20% tatsächlich Mikrobenmasse.
Und eine Kuh muss viel fressen, weil sie auch viel Milch gibt, ergänzt Wolfgang Junge von der Uni Kiel. Viel Futter, viele Mikroben, viel Methan, das macht gerade die Kuh zum Klimaproblem. Die Wissenschaftler wollten nun herausfinden, ob es in puncto Methanbildung Unterschiede gibt zwischen den Kühen. Hermann Zwalwe.
Und falls dem so ist, dann könnte man sich vorstellen, dass man, wenn man Kühe identifizieren kann, die weniger Methan produzieren, bei gleicher Leistung, gleichem Gewicht, gleicher Futteraufnahme, gleicher Milchleistung, dass man diese Kühe in der Zucht bevorzugt. Und wir versuchen jetzt, den Methanausstoß in der Luft vor der Kuh zu messen.
Und das machen die Forscher mithilfe eines kleinen Hightech-Geräts, das zur Methanmessung einen Laserstrahl aussendet. Mit solchen Apparaten haben sich bisher vor allem Bergleute vor Methanexplosionen unter Tage geschützt, erklärt Wolfgang Junge.
Die Technik kommt aus der Grubenüberwachung. Sie kennen vielleicht aus Grubenschlagwetter und so etwas. Das kommt durch Methanansammlung in Bergwerken. Und dazu, um diese Gruben zu überwachen, dafür sind diese Laser-Methan-Pistolen entwickelt worden. Und dann haben wir sie quasi zweckentfremdet, um bei Kühen eben Methankonzentrationen in der Atemluft zu messen. Das sind 15 mal 15 cm Gerät plus ein Griff dran und das war's dann. Mehr ist das nicht. Und man hält diese Pistole der Kuh in einem gewissen Abstand vors Maul, auf gut Deutsch gesagt, um dann eben die Konzentration in der Atemluft zu messen.
Und Hermann Zwalwe ergänzt:
Das Methan, was von den Mikroben produziert wird bei der Gärverdauung der Mikroben im Pansen, wird überwiegend über den Mund der Kuh ausgestoßen, und zwar eruptiv, das heißt beim Aufstoßen praktisch. Und wir zielen dann mit unserem kleinen Lasermethandetektor auf das Maul der Kuh 5 Minuten lang. Und dadurch erwischt man verschiedene Ereignisse, wie man sagen könnte. Und das Ganze wiederholen wir an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Und zwar immer bei derselben Aktivität der Kuh und zur selben Tageszeit, weil es da auch Abhängigkeiten gibt.
Besonders genau sind solche Messungen allerdings nicht. Dafür bräuchte man eine gasdichte Kammer, räumt Hermann Zwalwe ein.
Das wird auch gemacht. Man kann eine Kuh in eine sogenannte Respirationskammer stellen, aber das sind sehr aufwendige Versuche. Und es ist für die Kuh auch nicht unbedingt angenehm, in einer solchen Respirationskammer eingesperrt zu sein. Und deswegen haben Forscher auf der ganzen Welt danach gesucht, irgendwie die Methanproduktion einer Kuh mit weniger exakten, aber doch aussagefähigen Messmethoden zu messen. Und eine Messmethode ist eben der Lasermethandetektor.
Die Wissenschaftler aus Kiel untersuchen den Methanausstoß von Kühen zum Beispiel auch anhand von Kotuntersuchungen. Der Lasermethandetektor ist aber viel schneller und man kann damit auch ganz unkompliziert die Emissionswerte ganzer Herden messen. Im Rahmen des Forschungsprojekts Optiku waren es fast 1000 Tiere, deren Atemluft untersucht wurde. Das Ergebnis?
Es ist tatsächlich so, dass Kühe sich in ihrer genetischen Veranlagung so unterscheiden, dass sie unterschiedlichen Mikrobenspezies die eine oder andere bessere oder schlechtere Umwelt bieten und damit selbst weniger oder mehr Methan ausstoßen.
Und, so Wolfgang Junge,
die Methanemission und auch insbesondere die Methanemission gemessen über die Lasermethanpistole ist erblich beeinflussbar. Das ist in diesem Projekt bewiesen worden.
Die Zucht könnte also ein Weg sein, um das Methanproblem durch Kühe zu vermindern. Vorausgesetzt, dass weder die Milchleistung noch die Gesundheit noch die Fruchtbarkeit der Tiere darunter leiden, betonen die Wissenschaftler. Ein anderer Ansatz ist die Futterumstellung. Die gängige Grassilage zum Beispiel erzeugt bei der Verdauung im Pansen besonders viel Methan, haben die Messungen ergeben. Aber soll man etwa reines Tierfutter durch Pflanzen ersetzen, mit denen man auch Menschen ernähren könnte? Wolfgang Junge findet das schwierig.
Das heißt, die Herausforderung ist eigentlich, wie können wir trotz eines hohen Anteils an Produkten, die nicht in der menschlichen Ernährung eingesetzt werden können, trotzdem eine niedrige Methanproduktion erreichen. Das heißt, wir haben dort einen gewissen Zielkonflikt. Das ist die Optimierungsaufgabe, an der wir dann weiterarbeiten müssen.
Auch im Versuchsbetrieb der Uni Kiel wird weiter an der emissionsarmen Kuh geforscht. Wolfgang Junge weiß aber, auf ihn und seine Mädels wartet noch eine ganze Menge Arbeit.
Eine Kuh ist nie optimal. Wir haben immer als Landwirt, als Verbraucher, als Gesellschaft Anforderungen an die Kuh, die sie heute vielleicht noch nicht erfüllt, aber zukünftig erfüllen muss. Und das ist auch, warum Forschung immer weitergeht.
Thomas Sambol berichtete.
You punish me with your silence. I'll forever be wondering why you banish me. No, it don't make no sense. It feels like no one feels as sad as I, and as salty tears go crying down my face, bittersweet the taste of our better days.
Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Julia Biel. Und die CD heißt genauso wie die Musikerin, Julia Biel. Nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, der Kälte. Dass wir kein Juli- oder kein Augustwetter haben, ist klar. Schließlich haben wir Winter. In den letzten Tagen ist es sogar wieder wärmer geworden. Aber die Temperaturen davor kamen manchen doch ungewöhnlich kalt vor. Einige sprachen sogar von einer sibirischen Kälte. Ist oder war der Winter in unseren Breitengraden diesmal besonders kalt? Wie ungewöhnlich waren die Temperaturen wirklich? Ursula Storast hat sich bei Wissenschaftlern erkundigt.
Brrr, da hatte uns der Winter ein paar Wochen im Kältegriff. Schnee und eisiger Wind.
Winter ist einfach Winter und da muss man mit allem rechnen, auch mit Schnee.
Sagt die Meteorologin Gabriele Krugmann vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg. Aber zweistellige Minusgrade? Krugmanns Kollegin Julia Schmidt erklärt, warum es in den letzten Wochen besonders kalt war.
Was bei uns jetzt so diese lange Kälte gebracht hat, das war ein umfangreiches Hochdruckgebiet über dem Norden Skandinaviens. Und das führte dann dazu, dass wir wirklich kalte Luft aus Russland, Sibirien gekriegt haben, die sich dann bei uns auch ganz gut festgesetzt hat. Und da ist immer ganz entscheidend, wie die Großwetterlage ist, aus welcher Richtung bei uns die Luftströmung kommt.
Die sibirische Luft kam aus Nordost. Und das, so Johann Jungklaus vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, liegt auch an einer Umverteilung von Warm- und Kaltgebieten.
Die Arktis ist normalerweise sehr isoliert und kalt. Und es kann aber vorkommen in Wintern so wie diesem, dass diese Grenze zwischen der kalten Arktis und den Kontinenten aufgeweicht wird. Dann bekommen wir dieses starke Hochdruckgebiet über Skandinavien, was uns die kalte Luft von dem eurasischen Kontinent bis vor die Haustür weht.
Zur gleichen Zeit herrschten im Gegenzug über der Arktis südliche Winde. Und die brachten warme Luft in die Arktis.
Wir haben jetzt in den letzten Tagen Meldungen gehört von einigen Stationen, bei denen es normalerweise minus 30 Grad jetzt ist um diese Zeit und die bis an den Gefrierpunkt gingen.
Während bei uns die Kälte stärker wurde, war es also in der Arktis fast 30 Grad wärmer als üblich. Das, sagen die Wissenschaftler, kann auch mit dem Klimawandel zusammenhängen. Denn die Arktis erwärmt sich nachweislich stärker als der Rest der Welt. Und die wärmeren Temperaturen dort bewirken, dass der sogenannte Polarwirbel instabil wird. Polarwirbel, das sind die runden Kaltluftzonen, die großräumig über den Polen kreisen.
Die Stabilität dieses Systems von diesem sogenannten Polarwirbel, die hängt davon ab, wie groß der Temperaturgegensatz zwischen der Arktis und den mittleren Breiten liegt. Zwischen der kalten Arktis und den warmen Rest der Welt sozusagen. Und wenn wir den verkleinern, das ist das, was wir gerade tun in Zeiten der globalen Erwärmung. Das heißt, der Temperaturgegensatz zwischen Arktis und mittleren Breiten wird kleiner. Und deswegen ist dieses System etwas instabiler.
Diese Instabilität, die durch die Temperaturangleichung zwischen Arktis und Restwelt eintritt, so Johann Jungklaus, bewirkt, dass der eigentlich kreisrunde Polarwirbel so etwas wie Ausbeulungen bildet. Beulen, die gewissermaßen kleeblättrig aus dem Kreis herausragen. Mit diesen großen Ausbeulungen gelangt die eisige Polarluft dann in Gebiete außerhalb der Arktis, zum Beispiel nach Sibirien oder auch nach Deutschland.
Ob dieses spezielle Phänomen mit dieser Umverteilung von kalten und warmen, ob dies jetzt eine direkte Folge des Klimawandels ist, das ist eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Einige bestätigen das, andere sagen, das ist jetzt doch eher ganz natürliche Variabilität. Wir haben solche Fälle schon gehabt. Denken Sie an die 40er Jahre, im Zweiten Weltkrieg, die kalten Temperaturen in Russland. Gleichzeitig war auch dort die Arktis sehr viel wärmer.
Ob so ein Phänomen in Zeiten der globalen Erwärmung nun häufiger vorkommen wird, können die Wissenschaftler trotz neuester Computertechniken noch nicht sagen.
Das gibt die Statistik im Moment noch nicht her. Und unsere Klimamodelle sind leider etwas zu ungenau, um solche detaillierten Phänomene wiederzugeben.
Aber wo die Gründe der Kälte in diesem Jahr auch lagen, feststeht, dass dieser Winter kein besonderer Ausreißer war, sagt die Meteorologin Gabriele Krugmann vom Deutschen Wetterdienst.
Wir hatten in Hamburg zum Beispiel im Februar eine Mitteltemperatur von minus 0,7 Grad. Das war immerhin noch 1,2 Grad wärmer als das klimatologische Mittel. Also die Mitteltemperaturen waren nicht so sehr kalt. Wir müssen eher auf die Extremwerte gucken. Und wir hatten durchaus in Hamburg in den vergangenen Wochen Nachttemperaturen von unter minus 10 Grad.
Temperaturausreißer, die den Eindruck von besonderer Kälte vermitteln. Dabei gab es schon viel, viel kältere Winter. 1956, vor über 60 Jahren. Bei einer gleichen Wetterlage waren in Hamburg Minustemperaturen von über 20 Grad. Gar nicht zu reden von den Eistagen. So nennen die Wissenschaftler jene Tage und Nächte, an denen das Thermometer nie über Null steigt. an der Wetterstation in Hamburg-Fuhlsbüttel wurden in diesem Winter gerade mal 4 gemessen, alle im Februar. Und weniger als im vergangenen Winter.
Der Winter 2016-2017 hatte 8 Eistage an der Wetterstation Fuhlsbüttel. Und insofern kann man sagen, der Winter voriges Jahr war kälter als dieser Winter.
Das war ein Beitrag von Ursula Storost. Somewhere off the planet, you're in orbit. Oh, you gotta look a miles away. The conversation is most erratic, babe. Have you got something to say? I'll put some music on. It's something of a habit. You on my sofa, pretty static man, and yet so far away. Your mind is like a nomadic man. What if I want you to stay? Tell me what's going on. Yeah, come on, say it out loud. Klar, bei manchen Temperaturen frieren wir. Aber innerhalb unseres Körpers gibt es keine Kälte. Die Temperatur ist immer etwa gleich. Oder sie sollte es zumindest sein, wenn wir kein Fieber haben. 37 Grad. Eine Temperatur, die ein Körper bei Gesundheit konstant hält. Im Winter genauso wie im Sommer. Und trotzdem, je kälter es ist, desto mehr grassieren auch Erkältungskrankheiten. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen. Inwiefern ist der menschliche Körper doch nicht optimal gegen die Minustemperaturen gewappnet? Gibt es neue Forschungsergebnisse zum Zusammenhang zwischen Kälte und Erkältungen? Peter Kolakowski mit Antworten.
Es ist in diesen Tagen ein häufiges Geräusch. Niesen, Husten, Naseputzen. Ganz klar, es ist Winter und es war in den vergangenen Wochen vielerorts bitterkalt. Die Wartezimmer von Ärzten sind übervoll mit Erkältungs- und Grippepatienten, sagen die Mediziner. Gerade Hals-, Nasen- und Ohrenärzte kennen das. Aber ist die Kälte tatsächlich der Auslöser für Erkältungen?
Eine Erkältung wird grundsätzlich durch Krankheitserreger ausgelöst, insbesondere durch Viren wie zum Beispiel Rhinoviren. Zusätzlich zu diesen Viren kann es dann sekundär eine Infektion beispielsweise mit Bakterien kommen.
Erklärt die HNO-Ärztin und Vorsitzende im Verband der HNO-Ärzte Nora Bertenburg. Und trotzdem. Laut Robert-Koch-Institut steigt die Zahl der Atemwegserkrankungen, zu denen die Erkältung zählt, im Januar rapide an. Steigt weiter an bis März, sinkt aber, wenn es draußen wieder wärmer wird. Schon die alten Römer vermuteten einen Zusammenhang zwischen Kälte und Erkältung. Schließlich ist Frösteln oft auch eines der ersten Symptome einer Erkältung. Louis Pasteur etwa war überzeugt, dass Kälte krank macht und glaubte 1878 den Beweis dafür erbracht zu haben, weil sein Versuchshuhn nach einem Bad im eiskalten Wasser verstarb. Zu den ältesten und bekanntesten Experimenten zählt allerdings auch eine Studie aus Großbritannien aus dem Jahre 1946. Forscher ließen Versuchspersonen mit klatschnassen Badehosen und Socken in eiskalten, zugigen Fluren eines Militärkrankenhauses ausharren. Anschließend wurden die Probanden mit Grippeviren und Erkältungsbakterien konfrontiert. Das Ergebnis: Die Ausgekühlten litten nicht häufiger an Infektionen als die trockene Kontrollgruppe. Der endgültige wissenschaftliche Beweis, dass Kälte, Nässe, Zugluft und Ähnliches die Erkältungsrate erhöht, gelang den Forschern bis zur Schließung der Forschungseinrichtung 1989 nie. Für Erkältungen sorgt nicht die Kälte, sondern ein Krankheitserreger. Und die tragen nach wissenschaftlichen Studien rund 20% aller Menschen immer mit sich herum. In kalten genauso wie in warmen Jahreszeiten. Und trotzdem erkälten sich mehr Menschen im Winter. Warum?
Kälte kann sich, je nachdem, wie sehr sie einen beeinträchtigt, tatsächlich auswirken. Bei den Atemwegen beispielsweise kann es sein, dass eben auch durch kalte Luft tatsächlich die Durchblutung verringert wird. Das kann dann unterschiedliche Effekte haben. Einerseits, wenn bereits eine Infektion da ist, ist natürlich eine Abschwellung der Schleimhaut möglicherweise auch gewünscht oder gut. Andererseits, wenn das eben Überhand nimmt, also wenn man zu stark auskühlt, dann tatsächlich braucht der Körper sehr viel Energie, um weiter seine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und diese Energie letztendlich fehlt dann bei der Immunabwehr.
Denn bei niedriger Außentemperatur kühlt die Körperoberfläche aus, Blutgefäße ziehen sich zusammen, die Durchblutung nimmt ab und Viren haben leichteres Spiel. Auch gelangen wegen der eingeschränkten Durchblutung weniger Abwehrzellen in die Schleimhäute. Wer dann noch ganz überwiegend in trockenen, beheizten Räumen sitzt, macht es den Schleimhäuten zusätzlich schwer, Erregern schon auf halber Strecke den gar auszumachen, weiß die Arbeits- und Gesundheitsschutzexpertin Regine Graller-Züge vom TÜV Rheinland.
Das ist eine ungünstige Kombination, denn zum einen trocknet die Wärme die Nasenschleimhäute aus und macht sie damit durchlässiger für Keime. Zum anderen erhöht sich die Keimzahl in geschlossenen Räumen. Erreger können sich dann durch Tröpfcheninfektionen leichter ausbreiten. Klimaanlagen können Erkältungen begünstigen. Insbesondere dann, wenn Viren, Bakterien und Pilzsporen sich bereits in einer Klimaanlage eingenistet haben. Klimaanlagen erzeugen große Unterschiede zwischen Außen- und Innentemperatur. Der menschliche Körper hat dann Schwierigkeiten, sich diesen großen Schwankungen in kurzer Zeit anzupassen.
Der Kälte oder trockenen Räumen ganz aus dem Wege zu gehen, gelingt aber im Winter wohl kaum jemanden. Wie Wissenschaftler in den USA aber jetzt herausgefunden haben, ist es gerade in der kalten Jahreszeit wichtig, den Stress niedrig zu halten, um Husten oder Schnupfen von sich fernzuhalten. Denn durch ihn sinken auch die Abwehrkräfte gegen Erkältungen. In den Versuchen der Forscher entwickelten gestresste Probanden deutlich häufiger Erkältungen als entspannte. Und nicht zuletzt gäbe es noch ein paar Hausmittelchen, die Erreger auf Abstand zu halten, sodass die Kälte genauso wenig wie eine Wärmeperiode zu einer Erkältungsperiode werden müsse, sagt die HNO-Ärztin Nora Bertenburg.
Man kann die Atemwege selber unterstützen mit einfachen Mitteln. Also zum Beispiel ein befeuchtendes Nasenspray kann schon helfen. Oder also ein Salzwasser-Nasenspray oder auch Nasenduschen mit Salzwasser. Es gibt Schleimhautbefeuchtung letztendlich, indem man tatsächlich Tee trinkt. Kräutertee, Salbeitee ist ein Klassiker, der sehr viel genutzt wird und der auch so ein bisschen schleimhautschützende Wirkung mit hat.
Peter Kulakowski berichtete. What's the point of calling me? There's nothing more to say. Raking all ancient history. We're both know who's to blame. Don't talk to me, you broke my heart. You can't press rewind. Don't push it now, now don't you start. Like I've something to decide. Wait, it's over, yeah, it's over.
Frostige Kälte, selbst bei Menschen, die schnell frieren, erweckt sie manchmal auch eine Hoffnung. Nämlich die, dass es, wenn es im Winter besonders kalt ist, im Sommer weniger Mücken geben wird. Das ist allerdings wirklich nur eine Hoffnung, sagen Wissenschaftler. Denn anders als lange gedacht, machen den Mücken selbst zweistellige Minusgrade nichts aus, wie sie festgestellt haben. Ich habe mit Doreen Walter, Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, darüber gesprochen. Sie untersucht seit Jahren die Mücken in Deutschland, ihre Eigenschaften und ihre Verbreitung. Den Mücken, die sich ja im Frühling und im Sommer besonders wohlfühlen und stark vermehren, wenn es warm und feucht ist, macht die Kälte im Winter gar nichts aus?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Je kälter und knackiger die Winter sind, desto sicherer kommen auch die Stechmücken durch die kalte Jahreszeit. Gefährlich wird es für die kleinen Blutsauger wirklich nur, wenn so die Temperaturen um die 0 Grad dümpeln, weil da sind zum Beispiel Pilzsporen aktiv und die überwuchern dann die Eier, die Gelege also von den Stechmücken und zerstören diese.
Also ein milder Winter ist für die Mücken schädlicher als ein wirklich bitter kalter?
Ja, genau so ist es. Aber trotzdem hält sich hartnäckig dieser Irrglaube, dass eben je milder die Winter sind, desto mehr Insekten gut über diese Jahreszeit kommen.
Die Mücken halten ja Winterschlaf, zumindest die weiblichen Tiere. Wie ist das mit richtig hohen Minusgraden? Erfrieren die dann nicht?
Ja, wir haben in Deutschland über 50 verschiedene Stechmückenarten. Und jede einzelne Mückenart hat unterschiedliche Strategien. Es gibt also Mücken, die als Ei überwintern. Das heißt, die Mückenweibchen legen dann im Herbst noch ihre Eier ab. Das sind sogenannte Wald- oder auch Wiesenarten, die dann dort zur Entwicklung kommen. Aber es gibt auch andere Arten, die zum Beispiel als flugfähige Mücke überwintern, die an frostfreien Plätzen, wer zum Beispiel in einem Altbauhaus wohnt und einen leicht feuchten Keller hat, der kennt dieses Phänomen, dass manchmal Tausende von Stechmücken sich dort im Keller sammeln und so eben sicher über die Frostzeit kommen. Und diese Mücken haben auch schon eine Blutmahlzeit zu sich genommen in den Herbstmonaten des letzten Jahres. Und die Mücken warten dort eigentlich nur auf das wärmer werdende Frühjahr, um dann wieder rauszufliegen und zu starten.
Sie haben eben gesagt, die Eier von Mücken überwintern auch. Aber die Eier legen die Mücken ja vorher, und zwar in Gewässern, die dann im Winter ja auch vereisen können. Aber auch den Eiern macht das nichts aus.
Selbst wenn die einfrieren, macht es ihnen nichts aus, genauso wie den Weibchen, die irgendwo im Keller oder im Dachboden überwintern. Denn sie haben so eine Art eingebautes Frostschutzmittel, was sie sicher über diese kalte Jahreszeit bringt. Und letztendlich spielt es für die Mücken wirklich gar keine Rolle, ob es minus 5, minus 10 oder minus 20 Grad sind und ob es 2 oder 4 Wochen sind, die diese Kälte aushalten müssen. Sobald die Temperaturen wieder ansteigen, wachen die Mücken sozusagen auf und können dann ganz normal in ihren Lebenszyklus wieder eintauchen.
In Sibirien überstehen die winterschlafenden Mücken sogar Temperaturen bis unter 50 Grad Celsius minus, habe ich gelesen. Sie werden also sozusagen zu Eis und wachen dann trotzdem aus ihrer Starre wieder auf?
Ja, also ich habe vor 2, 3 Jahren mal auf einem stillgelegten Flugplatz Mückenproben genommen. Da waren damals minus 24 Grad. Und ich habe also die Mücken wirklich eingesammelt und war davon überzeugt, dass die abgestorben sind, weil sie zum Teil wirklich nur noch mit einem Beinchen am Putz hingen. Bin dann, als ich wieder zurück ins Institut gefahren bin, auch sehr durchgefroren gewesen und habe meine Heizung im Auto wirklich auf Maximum gestellt. Und die Mücken waren schneller wieder aufgetaut als ich. Also die Mücken reagieren schon sehr, sehr schnell auf die Temperaturen, die man ihnen bietet. Und auch die Mücken in unseren Breiten können minus 20, minus 25 Grad aushalten. Und die Mücken in Sibirien sind natürlich auf die extremen Temperaturen im Minusbereich auch absolut angepasst.
Und wie ist das mit Mücken, die hier lange nicht heimisch waren und jetzt einwandern? Also Tiere, die eigentlich wärmere Temperaturen im Winter gewöhnt sind, wie zum Beispiel Arten wie die asiatische Tigermücke?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben unter den Einwanderern, wie Sie schon richtig sagten, wärmeliebende Arten, aber wir haben auch kälteliebende Arten. Eine kälteliebende Art ist zum Beispiel die asiatische Buschmücke. Die lacht über unsere Temperaturen, weil sie in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet im Himalaya eben auch Temperaturen bis minus 20, minus 25 Grad aushalten muss. Die ist also von unseren einheimischen Temperaturen überhaupt nicht betroffen und kann sich natürlich flächendeckend schon alleine aufgrund dieser Anpassung ausbreiten. Bei den wärmeliebenden Arten, wie zum Beispiel der asiatischen Tigermücke, ist es ein bisschen komplizierter. Aber auch wie sich gezeigt hat in Studien, die wir durchgeführt haben, kann auch bei unseren vorherrschenden Temperaturen überleben.
Also selbst diese Tiere haben einen Frostschutz.
Der Frostschutz reicht anscheinend aus, doch wirklich sich bei uns ja festzusetzen und dann eben im Sommer auch wieder größere Populationen aufzubauen und dann eben doch wieder im Frühjahr zu explodieren.
Sie erforschen die Mücken in Deutschland. Was ihre Eigenschaften in starken Kälteperioden betrifft, was ist da bisher noch ungeklärt?
Ein Teil ist natürlich, wie kommen die Mücken, jede einzelne Art, über den Winter. Für viele Arten ist das noch gar nicht bekannt. Man spekuliert darauf, dass sie vielleicht auch als Ei in besonderen Landschaftsstrukturen überwintern oder eben auch als Larve abtauchen können, ganz tief in die Tümpel oder in die Seen rein, um dort eben Frostschutz zu haben. Aber für viele Arten ist das noch gar nicht geklärt. Und so arbeiten wir wirklich mit Hochdruck daran, das für jede einzelne Art aufzudecken. Und da gibt es natürlich für die Forschung noch sehr viel zu tun.
Aber so viel steht schon einmal fest. Kälte stört die Mücken hierzulande nicht. Das war Dorin Walter, Mückenforscherin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Um die Kälte ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Roboter. Und zwar Roboter, die mit Pflanzen kommunizieren. In his frame. Flora Robotica, so heißt ein neues Forschungsprojekt an der Universität in Lübeck. Die Wissenschaftler haben dabei das Ziel, Roboter mit Pflanzen sprechen zu lassen. Oder vielmehr umgekehrt, die Pflanzen mit den Robotern. Also eigentlich sogar beides. Und das ist nicht alles. Die Roboter sollen mit den Pflanzen kommunizieren und umgekehrt, und dann wiederum übersetzen die Roboter den Inhalt der Kommunikation für Menschen, die ja nicht mit Pflanzen sprechen können. Oder sie zumindest nicht verstehen. Aber wo liegt der Sinn dieses doch sehr ungewöhnlichen Forschungsprojekts? Katrin Bohlmann hat die Wissenschaftler in Lübeck besucht.
Von der grünen Hauswand und grünen Torbögen bis zu Möbeln aus Pflanzen. Mit Hilfe von Robotern gibt der Mensch vor, in welcher Form die Pflanzen wachsen sollen. Das ist die Vision der Lübecker Forscher. Mit dieser grünen Architektur wollen sie nachhaltige Städte schaffen, Lebenswelten aufbauen, die Menschen die Natur näher bringen. Biohybride Gesellschaften aus Roboterschwärmen und Pflanzen nennt es der Wissenschaftler Mostafa Wahbi an der Uni Lübeck.
So we want to produce this some sort of biohybrid system.
Wir wollen also diese biohybriden Systeme schaffen, die lebendes Material entstehen lassen. Und die Menschen leben darin und damit. Zum Beispiel könnten wir auf diese Weise eine Bank bauen. Wenn die dann mal kaputt ist, kann das System es selbst reparieren, weil es eben lebt, also wächst. Wir müssen also keine Pflanzen töten, sie bleiben am Leben, sie überleben.
Und so sehen sie aus, die Roboter, die Pflanzen beim Wachsen dirigieren. Sie sind handgroße, schwarze Kästen in der Form eines Diamanten. Dadurch haben sie an mehreren Seiten Platz für Sensoren und Lichter. Informatiker Heiko Hamann steht im Labor der Uni Lübeck vor einem Gerüst, an dem 5 dieser kleinen Roboter unterschiedlich platziert hängen. Warm ist es hier. Eine Pflanze steht in einem Blumentopf an dem Gerüst.
Das heißt, wir stehen hier vor einer Wand, an der hängen, wir nennen die Roboterknoten. Die haben Sensoren, Aktoren, einen kleinen Computer. Die können wir programmieren. Und unten steht hier eine Pflanze, und wenn die jetzt anfängt zu wachsen, dann wächst die dem blauen Licht entgegen. Diese Roboterknoten machen ihr blaues Licht an, locken die Pflanze an, detektieren dann mit ihren Sensoren, wenn die da ist, also bis dorthin gewachsen ist, und machen ihr blaues Licht aus und geben dann dem Nächsten in der Reihe, der dem Muster nach drankommt, Bescheid, jetzt mach du dein blaues Licht an, und dann lockt der die Pflanze entsprechend an.
Noch sind Hamann und sein interdisziplinäres Team aus Biologen, Informatikern, Mechatronikern und Architekten aus 4 Nationen in der Experimentierphase. Diese Pflanze in dem Versuch ist vertrocknet. Sie brauchte offensichtlich mehr Wasser. Das hätte der Roboter merken und dem Menschen zurückmelden müssen. Aber genau das wollen die Lübecker Forscher erreichen. Ein Kommunikationsnetzwerk aufbauen zwischen Pflanze, Mensch und Roboter.
Also das wäre so unser großes Ziel in diesem Dreieck, dass also nicht nur die Roboter den Pflanzen sagen, was sie tun sollen, sondern auch die Pflanzen sozusagen Rückmeldungen an die Roboter geben. Und der Mensch soll auch noch eingebettet sein. Zum Beispiel könnten die Roboter detektieren, hier an der Stelle laufen die Menschen oft durch, also sollte ich da die Pflanze nicht reinwachsen lassen. Und so kann selbst implizit eine Kommunikation entstehen, dass dieses Dreigestirn Pflanze, Roboter, Mensch besser aufeinander abgestimmt wird.
Das Problem dabei ist die Zeit. Pflanzenwachstum dauert einfach. Und das könne auch nicht beschleunigt werden, stellt Hamann fest.
Es geht eher darum, einfach gute Voraussetzungen zu schaffen. Dass es der Pflanze gut geht, die muss natürlich immer gut gegossen sein, braucht ausreichend Licht, auch nicht zu viel. Und dann sind die Voraussetzungen geschaffen, dass die schnell wachsen kann. Aber man kann da nicht irgendwie die noch so praktisch dopen, dass da noch mehr geht.
Wichtig dabei ist aber auch, die passende Pflanze zu finden. Sie muss nicht nur schnell wachsen, sondern auch holzig und damit stabil werden und ohne Rankhilfe auskommen. Bohnengewächse eignen sich nur bedingt, haben erste Experimente gezeigt. Zurzeit versuchen es die Lübecker Forscher mit Blauregen. Diese Pflanze werde schön holzig, reagiere aber nicht auf das blaue Licht wie die Bohnen, erklärt Doktorand Mohamed Diefbent Sorati. Die Vision sei, dass die Pflanze möglichst eigenständig wächst.
Wir möchten gerne etwas schaffen, was skalierbar ist, also was erweiterbar ist und was man sich selbst überlassen kann und nach einer Weile nur mal kontrollieren muss. Also wenn mal etwas kaputt gegangen ist oder doch eine Stütze notwendig ist, dann hilft der Mensch. Aber die Idee ist, man lässt es wirklich für eine lange Zeit für sich alleine wachsen und man kommt zurück und sieht, was daraus geworden ist. Ein Stuhl oder sogar, aber das ist eine Vision für die weite Zukunft, ein Haus, das gewachsen ist.
Or even a very, very long vision
of growing a house.
Der Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt, wenn die Kommunikation zwischen Pflanze und Roboter stimmt. 3,6 Millionen Euro hat das internationale Forscherteam von der EU für ihre Untersuchungen bekommen. In 2 Jahren wollen die Lübecker Forscher damit fertig sein. Bis dahin werden die Roboterschwärme Flora Robotica zwar vermutlich noch keine Grünstädte kreieren. Ein Ziel sei aber, dass die neuen Hightech-Pflanzenversteher in 5 bis 10 Jahren auf den Markt kommen, sodass Kommunen, Städte, aber auch Privatleute sie einsetzen könnten.
Flora Robotica, so heißt das ungewöhnliche Forschungsprojekt an der Universität in Lübeck, über das Katrin Bohlmann berichtet hat. I came home to give us a shot. Not to hear it, because they are around us. How long before it spills our blood? We're always fighting in the name of love. I hate you, I love you. But I can't forgive you. You broke me, you came clean, but yeah, it's still in doubt. Who's gonna comfort me now? Ob es um Atem-, Harnwegs- oder Wundinfektionen geht. Die Liste der Erkrankungen, die auch durch multiresistente Keime ausgelöst werden können, ist lang. Die Resistenzen haben durch die lange Vergabe von Breitbandantibiotika zugenommen. Wenn ein Antibiotikum nötig ist, sollte in Zukunft darum mehr denn je darauf geachtet werden, dass es nur auf einen Erreger zugeschnitten ist. Nämlich auf den, der die Krankheit auch tatsächlich ausgelöst hat. Aber genau da liegt auch ein Problem. Die Untersuchungen, mit denen herausgefunden wird, um welchen Keim es sich genau handelt und welche Antibiotika gegen ihn noch anschlagen könnten, dauern oft zu lange für eine effektive Behandlung. Das will ein Forscherteam in Münster ändern. Die Wissenschaftler haben eine Methode entwickelt, die das Verfahren deutlich beschleunigt. Annette Eversberg mit Einzelheiten.
Bei einer Blutvergiftung, aber auch bei Erkältungen oder gar einer Lungenentzündung sind oder können Bakterien beteiligt sein. Sie breiten sich in Windeseile aus. Dem Patienten geht es schlecht. Ja, es besteht sogar die Gefahr, dass er an einer Bakterieninfektion stirbt. Zum Beispiel, wenn es multiresistente Keime sind, gegen die die gängigen Antibiotika nicht mehr helfen. Bisher waren Erreger immer schneller als Mediziner und Mikrobiologen, die im Wettlauf gegen die Zeit Alternativen suchen, erzählt Carsten Becker vom Institut für medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Münster.
Auf den Petrischalen wurde das Untersuchungsgut ausgestrichen und nach einer Bebrütung, in der Regel über Nacht, wuchsen dann Kolonien von den Bakterien, die man dann zur weiteren Identifizierung benutzt.
In der Vergangenheit kein seltenes Ereignis. Erst nach 2 bis 3 Tagen war das Ergebnis endlich da, auf das der Patient und die behandelnden Ärzte sehnlich warteten, während es dem Patienten unter Umständen immer schlechter ging. Dem Münsteraner Mikrobiologen ist es gelungen, die Zeit zu verkürzen, in der die genauen Erreger und die richtige Behandlungsmethode bestimmt werden können.
Das funktioniert so, dass eine kleine Menge der Probe auf die Probenträger aufgetragen wird.
Dann wird die Probe, die der Mikrobiologe Jewgeni Idelewitsch beschreibt, in einem Gerät, das den komplizierten Namen Malditov-Massenspektrometer trägt, mit einem Laserstrahl regelrecht beschossen. Und das, so der Physiker von der Uni Münster, Jens Soltwisch, hat positive Folgen.
Ganz kurz zusammengefasst schießen wir mit einem Laser auf eine Probe und diese Probe explodiert dann auf einer kleinen Fläche und aus dieser Wolke, die dabei entsteht, können wir dann herausfinden, was sich in der Probe befunden hat.
Auf diese Weise kann sogar herausgefunden werden, ob sich in einer Gewebeprobe bereits ein Medikament befindet. Auch Bakterien oder Pilze werden mit Hilfe eines Lasers auf Herz und Nieren überprüft. In Windeseile, so Carsten Becker, werden die Keime analysiert, ganz gleich um welche Keime es sich handelt. Die Teilchen, in die der Laser die Probe zerlegt, geben Auskunft.
Wenn die dann auf einem sogenannten Detektor auftreffen, ergibt es ein charakteristisches Muster, was ganz spezifisch für jede Bakterienspezies ist.
Ein Fingerabdruck, der als Bild vorliegt, in Form von Strichen. Anhand von Daten und Bildern von bekannten Erregern wird dieser Fingerabdruck noch einmal überprüft. Entscheidend ist aber, die Forscher wissen nicht nur, um welchen Erreger es sich handelt, sie wissen auch, wie man ihn am besten behandeln kann. Denn in den Proben der medizinischen Mikrobiologen am Universitätsklinikum Münster sind nicht nur Erreger, sondern auch bereits Antibiotika enthalten. Das bedeutet, die Zeit, in der der krankmachende Keim bestimmt wird, kann auch genutzt werden, um festzustellen, welches Antibiotikum am besten wirkt.
Das Entscheidende ist, dass die Methode so empfindlich ist, dass man schon nach wenigen Stunden Inkubationszeit sehen kann, ob ein Wachstum stattfindet oder nicht. Wobei das Sehen können natürlich bei uns das Gerät übernimmt, das eben ein Wachstum misst oder eben kein Wachstum feststellt.
Zum Wohle des Patienten muss nicht mehr tagelang auf das Ergebnis gewartet werden. Stattdessen liegt es schon in 3 bis 5 Stunden vor. Und gleichzeitig können die Wissenschaftler herauslesen, ob der Keim gegen alle bekannten Antibiotika resistent ist oder ob ein bestimmtes Antibiotikum helfen kann. Davon hängt auch die Prognose für den Patienten ab, weiß Jewgeni Idelewitsch.
Im Falle einer Resistenz ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Patient klinisch auf die Therapie mit diesem Antibiotikum nicht ansprechen wird.
Auch für diesen Fall ist man nun gerüstet, denn in nur einer Probe können mehrere Antibiotika auf einmal getestet werden.
12 oder 18 Antibiotika, damit wir diese Information auch dann entsprechend schnell liefern können, sodass der klinische Arzt dann eine bestimmte Auswahl treffen kann.
In den meisten Fällen, beruhigen die Wissenschaftler, findet sich noch immer ein Antibiotikum für einen bestimmten Keim, ein sogenanntes schmales Antibiotikum.
Wenn wir den Erreger nachgewiesen haben und deren Empfindlichkeit getestet haben, dann haben wir eine sehr gute Möglichkeit, eine sogenannte Deeskalation durchzuführen, das heißt von einem Breitbandantibiotika auf ein schmales Antibiotikum umzustellen.
Auf diese Weise ist es auch möglich, so manche Resistenzentwicklung zu verhindern, sagen die Wissenschaftler in Münster.
Das war ein Beitrag von Annette Eversberg. Everybody takes their places, bright eyes and cookie faces. Fairy tales anticipated, lifelines telling how long we waited.
Aus der Wissenschaft.
Ein 127 Millionen Jahre altes Küken? Zugegeben, es ist kein lebender Vogel, sondern ein Fossil, das Wissenschaftler in Spanien gefunden haben. Die Überreste eines Tieres aus der Zeit der Dinosaurier. Durch die genaue Analyse der gut erhaltenen Knochen erhoffen sich die Forscher, einen Einblick in die evolutionäre Entwicklung früherer Vogelarten zu gewinnen. Nach ihren Angaben handelt es sich bei diesem Fund um das kleinste prähistorische Vogelfossil, das je entdeckt wurde. Das Küken sei zu Lebzeiten weniger als 5 cm groß gewesen und habe etwa 10 Gramm gewogen. Wird die Nutzung des Internets in Zukunft sicherer werden? Zumindest wollen Forscher in Saarbrücken dafür ihr Möglichstes tun. Dort soll das weltweit größte Forschungszentrum für IT-Sicherheit entstehen. Geplant ist, dass im Jahr 2026 rund 800 Wissenschaftler aus aller Welt für mehr Sicherheit in der digitalen Welt forschen. Ihnen soll dafür ein festes Jahresbudget von 600 Millionen Euro zur Verfügung stehen, plus Drittmittel, die über Projekte eingeworben werden sollen. Dass starker Alkoholkonsum nicht gesund ist, ist klar. Er zerstört Gehirnzellen und kann zur Sucht führen. Wie Wissenschaftler jetzt aber herausgefunden haben, birgt der übermäßige Konsum auch ein deutlich höheres Risiko, an Demenz zu erkranken, als bisher angenommen. Insgesamt kam in der Studie heraus, dass der regelmäßige Alkoholmissbrauch das Risiko für jegliche Demenzformen bei Männern und Frauen etwa verdreifacht. Die Auswirkungen von gemäßigtem Alkoholkonsum werden in der Studie nicht untersucht. Aber ab wann gilt das Trinken nicht mehr als gemäßigt, sondern als starker Alkoholkonsum? Hierbei haben sich die Wissenschaftler an die Definition der WHO gehalten. Als starkes Trinken gilt bei Männern der tägliche Konsum von mehr als 60 Gramm reinen Alkohols, was etwa 1,5 Litern Bier oder knapp 0,7 Litern Wein entspricht. Bei Frauen beginnt das starke Trinken früher, bei 40 Gramm reinen Alkohols, also etwa einem Liter Bier oder etwas weniger als einem halben Liter Wein täglich. Am Donnerstag war der Internationale Frauentag, ein Tag, mit dem weltweit auf die Wichtigkeit von Frauenrechten und der Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht werden soll. Wie eine neue Studie zeigt, ist das auch in Deutschland nach wie vor nötig. Denn mit der Familiengründung kommen auch hierzulande noch oft alte Rollenklischees zum Tragen, sagen die Forscher. So seien Männer nach wie vor die Hauptverdiener in den meisten Familien und mehr als ein Drittel der Mütter arbeitet in Teilzeit. Zwar haben 62% der in der Studie befragten Frauen, deren Mann Vollzeit und sie selbst Teilzeit arbeiten, darin die ideale Kombination für Familien gesehen, aber gleichzeitig zeigte sich auch, dass das Arbeiten in Teilzeit nicht in Wirklichkeit ihre Zufriedenheit mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben steigert. Weniger als die Hälfte der in Teilzeit arbeitenden Frauen gaben an, dass das Verhältnis von Beruf und Kindern ausbalanciert sei. Auch mit der Aufteilung von der Arbeit und Kinderbetreuung zwischen sich selbst und ihrem Partner waren die Frauen am wenigsten zufrieden, die in Teilzeit arbeiten. Die Gefahr einer Infektion mit der tückischen Krankheit FSME, der Frühsommer-Meningoenzephalitis, breitet sich nach Erkenntnissen von Zeckenforschern in Deutschland nach Norden aus. Zwar traten 85% der Erkrankungsfälle im Jahr 2017 immer noch in Süddeutschland auf, wie die Wissenschaftler am Dienstag verkündeten, aber es hätten sich nach ihren Untersuchungen auch vermehrt Menschen an der niedersächsisch-niederländischen Grenze oder auch in Stadtparks in Mecklenburg-Vorpommern angesteckt. Dabei handelt es sich aber bislang noch um wenige Einzelfälle.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein. But barely breathing, I'm holding back. Tears, I'm choking on all that I said to you then. I can't go back, can't go forwards, can't control that. Was a river night so black, the soul.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Sollten Sie ein Auto besitzen, kennen Sie es. Nach ein paar Jahren haben sich die Reifen abgeschliffen und es müssen neue angeschafft werden. Durch die Reibung auf der Straße lösen sich ständig kleine Partikel vom Reifen ab und bleiben auf dem Asphalt liegen. Ohne dass wir es sehen, sind die Straßen voll von diesen Teilchen. Außerdem kommen jedes Jahr etwa 120.000 Tonnen dazu. 120.000 Tonnen Mikroplastik. Nur von den Autoreifen. Dazu landet auch noch viel anderes Mikroplastik auf den Straßen. Kleingeriebene Plastikbecher, zerfetzte Tüten oder andere Verpackungsreste. Das Regenwasser spült das Mikroplastik dann irgendwann in die Kanalisation und von dort aus fließt es weiter in Seen oder Flüsse. Über die Folgen haben wir oft berichtet. Forscher an der Technischen Universität in Berlin wollen nun mehr über das Ausmaß des Mikroplastiks auf den Straßen herausfinden. Wie viel liegt tatsächlich auf den Straßen und wo sind es besonders große Mengen? Julia Beiswenger hat Wissenschaftler bei den Untersuchungen von den Straßen in Berlin begleitet. Dabei traf sie auch auf einen Studenten, der im Auftrag der Wissenschaft die Straßen fegt.
Gut, ich habe mein Bandmaß dabei. Ich messe meine 1,50 Meter hier ab und fege halt die 1,50 Meter entlang.
Johannes Neupert, der Student von der TU Berlin, hat hier einen großen Besen dabei. Der ist 80 cm breit. Und reicht es aus, nur am Bordstein zu fegen?
Wir konnten aufzeigen, dass halt 80% des Straßenkehrichts direkt am Bordstein sind. Also innerhalb der ersten 80 cm.
Okay, und dann schiebt man den Dreck so ein bisschen vor sich her?
Genau, das ist halt immer unterschiedlich. Wir haben halt teilweise Zigarettenkippen, Blätter, teilweise auch Müll mit drin. Aber das müssen wir halt alles mitnehmen.
Also so ein Einmachglas, da kommt jetzt Sand mit ein bisschen, ja, eine Zigarettenkippe ist auch dabei, kommt jetzt hier rein. Und das haben Sie heute ja schon gemacht an 7 anderen Stellen. Jedes Mal 1,5 Meter mal 80 Zentimeter, ne, die Sie fegen.
Genau.
Und nach welchen Kriterien haben Sie jetzt hier die Fegestellen ausgesucht?
Also wir wollen halt die Einflüsse rausfinden, die den Reifenabrieb entstehen lassen. Und dazu haben wir einmal einen Referenzwert, halt eine normale gerade Straße. Dann haben wir eine Kurvenfahrt, einen Kreisverkehr. Wir haben eine Steigung, wir haben eine Ampel. Also alles so verschiedene Positionen, wo der Reifen besonders belastet wird, um halt den Einfluss auf den Reifen herauszufinden.
Also Sie wollen letztendlich schauen, an welchen Straßen ist der Reifenabrieb besonders groß?
Genau.
Okay, das heißt, jetzt gehen wir mal mit dem Granulat, das wir schon haben, zurück in die Versuchshalle hier an der TU Berlin und werden da das Granulat sortieren mit einer Maschine und im Nachgang analysieren. Jetzt fängt es richtig an zu regnen. Gut, dass wir schon draußen waren. Also, jetzt kommen wir hier in die Versuchshalle. Mit dabei ist auch Daniel Wenghaus. Was passiert jetzt als nächstes?
Wir werden die Probe sieben, weil es wichtig ist zu verstehen, welche Mengen an Straßenkehricht vorhanden sind und wie diese sich eben zusammensetzen.
Also wir haben jetzt hier die Siebe, 20 cm Durchmesser, das sind runde Siebe. Die kann man aufeinander stapeln und die haben alle unterschiedlich große Löcher.
Genau, dazu nehmen wir unser Straßenkehricht und wir schütteln das halt direkt von unserem Glas, den Siebturm rauf und den spannen wir dann in unserem Schüttelturm ein. Also wir haben einen Schüttelmotor, worauf man halt den Siebturm stapeln kann.
Und der Siebturm wird befestigt mit so Eisenstangen, dass er nicht runterfällt, während er gerüttelt wird.
Und dann stellen wir den auf den Boden.
Von außen erkennt man nicht, dass es gerüttelt wird. Das ist nur eine ganz feine Vibration. Aber oben ist ein Plexiglas. Wenn man da reinguckt, dann sieht man, dass das Granulat sich bewegt. Das hüpft auf und ab. Und dabei fallen die kleineren Partikel nach unten. Und da ist dann ja wieder ein Sieb und das hat etwas kleinere Löcher. Und die kleinsten, die landen ganz unten.
Sind sechs verschiedene Fraktionen.
Okay, also sechs verschiedene Siebe sozusagen. Jetzt kommen die Siebe hier raus. Genau, jetzt sieht man hier...
Für die einzelnen Siebe, den Straßenkehricht.
Man sieht, dass es immer feiner wird. Am Ende ist es nur noch ganz feiner Staub. Genau. Ist da jetzt der Autoabrieb zu erwarten im letzten Fach?
Ja, genau das wollen wir herausfinden. Wie groß Reifenabrieb ist und in welcher Fraktion er gegebenenfalls dominiert.
Gut, dann gehen wir jetzt hoch ins Labor, um das Granulat zu wiegen.
Genau.
Hier gleich neben der Halle ist dieses Labor. Hier auf dem Tisch ist eine kleine Waage.
Eine Laborwaage.
Ja.
Nun können wir die Siebe wiegen.
Das ist die gröbste Kornung, die wir hier gerade auf der Waage haben.
Dann haben wir also 15 Gramm Straßenkehricht für die Fraktion hier. Und jetzt nehmen wir die nächste Fraktion. Das sind 11 Gramm.
Genau, das wird jetzt notiert.
Und ja, dann geht es auch schon in den Muffelofen, wo wir dann die Probe verglühen.
Genau, nachher wird nochmal gewogen, wenn alles verbrannt wurde.
Die Teile, die dann verbrannt sind, der Anteil, der Massenanteil, der entspricht dann gerade dem Organikanteil.
Und das, was noch übrig geblieben ist, das ist Sand und Steine und die kann man wegschmeißen.
Genau, also wenn in dieser Probe jetzt Mikroplastik war, dann würde das eben bis 550 Grad verbrennen. Aber ansonsten verbrennen natürlich auch alle anderen Organikanteile, Laub und Nadeln und die überwiegen in der Probe.
Was haben Sie denn dann gewonnen an Aussage mit Mikroplastik?
Ja, da ja das Mikroplastik, was wir suchen, bei 550 Grad verbrennen würde, können wir auf diese Art schon mal einschätzen, welcher Anteil des Gesamtkehrichts überhaupt das Potenzial hat, Mikroplastik zu enthalten.
Okay, dann gehen wir jetzt mal rüber zum Ofen, ne?
Genau.
Ups. Dieser Ofen sieht aus wie ein größerer Tresor.
Elektrischer Ofen.
Ein elektrischer Ofen.
Ja, in den Ofen stellen wir jetzt unsere Tiegel, unsere Proben, alle sechs nebeneinander. Schließen wir den Ofen.
Also Sie haben ja jetzt schon einiges Granulat letztendlich verbrannt. Kann man da schon irgendwas sagen?
Für die großen Fraktionen haben wir Organikanteile von 50-70% und in den Kleinstfraktionen haben wir so um die 10% Organikanteil.
Und was sagt das über das Mikroplastik aus?
Das werden wir ja jetzt rausfinden in den nächsten zwei Jahren. Weil die Analyse einer Umweltprobe auf Mikroplastik ist eben sehr, sehr aufwendig und wird innerhalb unserer Projekte auch erst noch entwickelt.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Julia Beiswenger. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Julia Biel. Und ihre CD heißt genauso wie die Künstlerin selbst, Julia Biel. Wer die Musikerin einmal live erleben möchte, kann das auch. Am 19. März gibt sie ein Konzert in Bremen. Ich bin Maike Wallhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.